Heute zu Gast im Podcast ist der Jürgen, CEO von Snoops.
Stand heute sind wir 21 Mitarbeiter, also noch ein sehr kleines Team, sind aber jetzt schon auch im Rahmen des kleinen Teams Cashflow positiv. Wir haben auch wir haben schon auf Monatsbasis, ich sag mal, siebenstellige Umsätze jetzt erzielt und sind jetzt eigentlich gerade dabei, das nach oben zu skalieren.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Und heute haben wir Snoops zu Gast. Was macht Snoops? Snoops ist eine Plattform, die einen Matching-Algorithmus entwickelt hat, welche Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen mit sogenannten Contact-Centern matcht. Im Podcast erfährst du dabei, wie Snoops zu der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium kam und dabei half die Gesundheitsbehörden, gerade in Sachen Corona-Pandemie zu entlasten. Jürgen erklärt dir vor allen Dingen auch dabei, ja, was genau ein Contact Center ist und in welchen diversen Bereichen sie eingesetzt werden, denn es gibt einen wirklich sehr, sehr großen Unterschied zwischen Contact Centern und Call Centern. Natürlich reden wir auch in diesem Podcast wieder über Zahlen. Hier geht es vor allen Dingen darum, wie viele Ausschreibungen es mittlerweile auf Snoops gibt, wie viele Unternehmen aktiv betreut werden, wie hoch die Conversion Rate ist, wie groß die Umsätze bei Snoops heute sind, wie hoch Snoops Customer Acquisition Costs sind und natürlich auch, wie hoch der Customer Lifetime Value ist. Hier erklärt der Jürgen natürlich auch, wie es überhaupt zu diesen Zahlen gekommen ist, welche Investoren sie hatten und wie viel Kapital sie durch die Finanzierungsrunden gewinnen konnten. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder schnell in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jürgen, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass du da bist.
Hallo Pascal.
Ja, lass uns loslegen, Jürgen. Ihr macht was mit Snoops. Erklär doch mal kurz in eigenen Worten, was macht ihr mit Snoops?
Da hole ich vielleicht ein bisschen aus, weil damit man auch versteht, wo wir überhaupt herkommen. Also bevor ich jetzt Snoops mitgegründet habe, mit meinem Co-Gründer sozusagen, dem Marcel, war ich über 10 Jahre in der Outsourcing-Branche. Und dort hatte ich mit vielen Kunden zu tun, die oftmals Probleme hatten, passende Dienstleister zu finden. Also speziell auch im Customer Service oder Callcenter-Bereich. Also man muss sich vorstellen, in Deutschland gibt es über 700 Contact Center, weltweit oder europaweit natürlich noch viel, viel mehr. Und ich hatte Kunden, die sind sozusagen um die halbe Welt gereist, haben sich versucht, ein Bild zu machen von den Dienstleistern und sind nicht wirklich viel schlauer auch zurückgekommen. Und die Branche ist eigentlich vergleichbar mit der Reisebranche vor über 30 Jahren. Vor 30 Jahren, wenn ich nach Spanien in Urlaub reisen wollte, hätte ich vielleicht in ein Reisebüro gehen können, aber ich hatte natürlich noch keinen TripAdvisor, keinen HolidayCheck, Booking.coms, wo ich wirklich ein besseres Bild auch zu den Hotels und dergleichen bekommen hätte. Und so ähnlich muss man sich das heute vorstellen. Es gibt sehr, sehr viele gute, auch spezialisierte Callcenter, aber die Qualität, die Performance dieser Callcenter ist nicht wirklich sichtbar nach außen hin. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben also eine entsprechende Plattform entwickelt und haben dann einen Scouting- und Onboarding-Prozess mit den Callcentern durchgeführt. Das heißt, die Callcenter haben sich auf unserer Plattform registriert, haben im Rahmen der Registrierung auch uns erste Informationen geliefert, also von welche Technologien sie einsetzen, welche Skillsets die Agenten haben, welche Vorlaufzeiten man bei Projekten hat und dergleichen. Wir haben im Nachgang natürlich noch versucht, auch weitere Informationen zu jedem einzelnen Contact Center sozusagen auf der Plattform zu integrieren. So haben wir zum Beispiel auch Customer Reviews eingeführt. Wir sind gerade dabei, ein eigenes Audit- und Zertifizierungsprogramm zu starten, wo wir sozusagen die Contact Center auch vor Ort besuchen. Und das Ziel ist im Endeffekt, dass wir mit den Daten, Informationen, die wir hier sammeln von den Contact Centern, Kunden dabei unterstützen können, im Rahmen von einer Ausschreibung auf Snoops den wirklich passendsten Partner zu finden. Wie funktioniert das heute? Also auf Snoops können dann Kunden jeglicher Größe, von Kleinkunden bis wirkliche Großkunden und Weltkonzerne, sozusagen auf Snoops ein Projekt anlegen, ähnlich wie man es auch in einem RFP, also Request for Proposal, auch kennt. Unsere Plattform führt den Kunden praktisch durch diesen Prozess auf eine sehr einfache Art und Weise. Im Nachgang, wenn das Projekt dann aufgesetzt ist, haben wir einen Matching-Algorithmus implementiert. Also wir haben heute schon über mehrere hunderte verifizierte Contact-Center auf der Plattform. Und unser Matching-Algorithmus analysiert natürlich anhand verschiedenster Parameter, welche Call-Center sind wirklich die passendsten, ne, für diese Ausschreibung. Das heißt, zum Schluss bekommt der Kunde eine sogenannte Longlist oder Shortlist zugestellt. Der Kunde kann dann auswählen, welche Contact Center möchte er zur Ausschreibung einladen. Die Call Center bekommen dann entsprechend die Einladung und können dann auch zustimmen, bei der Einladung teilzunehmen und die Angebote hochladen und dergleichen. Und dieses Matching ist einfach sehr vorteilhaft, sowohl auf Kundenseite, aber auch auf Callcenter-Seite, weil man auch entsprechend wirklich spezifische Kunden, passende Kunden dann auf Dienstleisterseite bekommt. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben also in unserem ersten Jahr schon über 500 Ausschreibungen durchgeführt. Und zu all diesen Ausschreibungen sammeln wir natürlich sehr, sehr viel Daten und Informationen. Wir haben seit letztem Jahr auch eine Erweiterung von der normalen Plattform. Wir nennen das Ganze Plattform Plus. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden wir von Gesundheitsbehörden angesprochen, ob wir Lösungen haben, um die jeweiligen Bundesländer, Landkreise oder auch Städte zu unterstützen. Man muss wissen, wir haben auch sehr, sehr viele Kunden aus dem, sag ich mal, Healthcare-Sektor, große Pharmafirmen, die auch Snoops heute schon sehr aktiv nutzen. Wir haben dann zusammen mit dem Bundesministerium in Absprache mit dem Bundesministerium für Gesundheit, haben wir sozusagen ein Konzept entwickelt, wo wir den Gesundheitsämtern regional verifizierte Contact Center gestellt haben, die sozusagen die Länder, Städte oder Landkreise dann im Rahmen der Corona-Pandemie Agente mit medizinischen oder nicht medizinischen Hintergrund gestellt haben, die dann entsprechend die Kontaktpersonennachverfolgung, Corona-Hotline, Bürger-Hotlines, Fallermittlungen durchgeführt haben. Und diese neue Anfrage, also wo Kunden in dem Fall die Snoops sozusagen anfragen, auch die Qualitätssicherung durchzuführen und dergleichen, haben jetzt einige Kunden bei uns gemacht. Das heißt, in diesem Fall ist es dann so, dass wir diesen Prozess, also wir begleiten dann nicht nur den Kunden im Rahmen der Ausschreibung, sondern wir begleiten ihn auch bei der Durchführung des Projektes und übernehmen hier eine Qualitätssicherungsmechanismus. Das heißt, wir haben Customer Success Manager, die sich darum kümmern, dass das Onboarding, Reporting und all diese Geschichten vernünftig funktionieren.
Das heißt also, ihr habt auch schon ein paar Branchen durch. Der Bezug zu uns ist schon ein bisschen da. Wir sind auch sehr aktiv im Healthcare. Deswegen kann ich das ganz gut verstehen. Interessant, dass ihr da auch mit dem Gesundheitsministerium was auf die Beine gestellt habt. Und interessant, dass die auf euch zugekommen sind. Hast du eine Ahnung, warum die gerade auf euch zugekommen sind? Oder also haben die euch das gesagt? Oder gibt es auch noch andere Player, die auch noch eine Möglichkeit hätten? Fände ich jetzt mal interessant, weil ein Ministerium kommt da nicht alle Tage auf dich zu und sagt, können wir vielleicht was machen?
Es war natürlich, wie ist dieser Kontakt, wie sind die Kontakte natürlich zum Teil auch entstanden? Wir sind zunächst einmal von verschiedenen Landkreisen angesprochen worden. Ich hatte ja erwähnt, wir arbeiten ja für verschiedenste Pharmafirmen. Dort haben wir unter anderem auch Projekte begleitet im Rahmen von Studien, also großen Phasen-3-Studien, wo du Patienten im Rahmen der Studie begleitest. Das heißt, die bekommen dann täglich Anrufe, ob die ihr Journal geführt haben und dergleichen. Und so hatten wir natürlich da einen gewissen Ansatz schon in dem Bereich. Und ja. Über diese Kontakte und eigentlich eher lokalen Behörden sind wir auf das Problem natürlich gestoßen. Man hat es ja auch in den Nachrichten gesehen, dass die Fallzahlen sind natürlich sehr schnell nach oben gegangen und die Behörden mussten sehr, sehr schnell auch aufstocken. Das heißt, übers RKI oder auch intern. Und so entstand ein erster Kontakt mit den lokalen Behörden. Und dann hat man natürlich auch aktiv im Bundesministerium natürlich auch angefragt und das Thema auch dort besprochen. Man muss aber wissen, das Thema, diese Thematik läuft sehr viel auf kommunaler Ebene. Das heißt, die Entscheidungen schlussendlich werden immer auf Landkreisebene oder Stadtebene getroffen und nicht sozusagen auf Bundesebene.
Okay, es ist definitiv kein einfacher Prozess, der dahinter steckt.
Ja. Ja, und das ist sicherlich auch, natürlich, und das ist, war für uns natürlich auch am Anfang eine Umstellung, gerade wenn man, ich meine, eine Gesundheitsbehörde ist natürlich auch nicht gewohnt, eine Auslagerung zu machen, da gehört sehr viel Vertrauen hinzu, man muss sich natürlich auch entsprechend vom Datenschutz, wir haben hier natürlich auch mit Gesundheitsdaten zu tun, also man muss natürlich gewisse, sag ich mal, also Vorbereitung treffen, auch natürlich sehr genau die Kontaktzentren, die dort im Einsatz sind, die müssen natürlich entsprechend auch auditiert werden, dass man sicher ist, dass man hier ein sicheres Konzept anbieten kann. Was wir aber schaffen konnten mit solchen Konzepten, und das ist sicherlich ein Vorteil, wo wir das Kontaktcenter-Netzwerk, was für die Ausschreibung nutzen, der Vorteil war einfach, dass wir hier eine sehr flexible und skalierbare Lösung anbieten konnten. Das heißt, je nachdem, wie sich die Fallzahlen im Rahmen der Corona-Pandemie entwickeln, konnten wir natürlich sehr schnell entweder die Manpower liefern, die Gesundheitsbehörden zu entlasten. Und wenn jetzt, wenn das Ganze sich natürlich, wie zum Beispiel im Sommer, wo die Fallzahlen wieder niedrig war, konnte man das auch wieder zurückfahren. Also wir hatten so ein Konzept mit Einsatzteams, Bereitschaftsteams und Notfallteams. Und das wurde halt sehr gut angenommen. Ne?
Ja. Ja, ihr habt ja auch verschiedene Arten von Callcentern auf der Plattform. Lass uns einmal darüber sprechen. Denn so wie ich das zumindest verstanden habe, gibt es Callcenter in ganz verschiedenen Bereichen. Also es gibt ja auch Inbound-Callcenter und Outbound-Callcenter.
Ja.
Und bei euch gibt es auch ein paar Unterscheidungen. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erzählen, was für Callcenter sind so bei euch und vielleicht auch direkt hinterherhauen, wie viele sind es jetzt Stand heute, seitdem ihr das macht. Du hattest jetzt nur erzählt, ihr hattet 500 Ausschreibungen zum Anfang. Wie viele sind das aktuell heute?
Ich müsste mal schauen, wir sind jetzt ja primär in Dach, wir sind jetzt aber auch teils schon in der internationalen Expansion. Ich würde sagen, im Dachraum haben wir circa 1000 Ausschreibungen wahrscheinlich jetzt im Jahr. Okay. Die Callcenter, die wir heute haben, sind eigentlich, du hast zum Teil sehr, sehr große Contact-Center, das heißt, die haben x Standorte, 10 oder mehr Standorte zum Teil mit 7000 oder auch mehr Mitarbeitern. Und dann hast du natürlich auch sehr viel kleinere Contact-Center, also wirklich von der nicht One-Man-Show, aber vielleicht mit 5 oder 10 Mitarbeitern bis 50 Mitarbeitern. Das ist ein sehr großes Spektrum. Und man glaubt es kaum, es gibt natürlich Callcenter in allen möglichen Bereichen, die sich auch entsprechend spezialisiert haben. Also Callcenter, die beispielsweise, oder man spricht ungern eigentlich heute von Callcenter, weil heute das Aufgabengebiet eines Callcenters ist sehr viel breiter, als man sich das vorstellen kann. Das heißt, ein Callcenter kommuniziert ja über x Kanäle heute auch mit Kunden. Deswegen spricht man eigentlich eher von einem Contact Center. Ja, Callcenter ist halt ein sehr, sag ich mal, ein Begriff, wie etabliert ist. Aber
ja, ich muss immer an The Wolf of Wall Street denken. Bei Callcenter.
Ja, das gibt's natürlich auch. Also klassischer Verkauf, das ist natürlich so wichtig. Das ist natürlich wirklich hartes Outbound. Ja?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, deswegen ist das ja auch wichtig, dass du das einmal erklärst, weil es gibt Contact Center, es gibt Call Center und ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, dass es mittlerweile andere Sachen gibt, die ein klassisches, was die Leute als Call Center bezeichnen, mittlerweile anders machen. Weil ich glaube, alle wissen auch, dass der Kontakt nicht immer nur übers Telefon machbar sein muss, sondern es gibt auch noch andere Wege.
Das ist definitiv so und der Kundenkontakt ist wirklich essentiell. Warum gibt es überhaupt unsere Plattform? Also in Deutschland muss man sich vorstellen, beschäftigt sich jedes viertes Unternehmen mit Outsourcing generell, ne? So, also 25%. In den angelsächsischen Raum, gerade auch USA, ist das die Quote sehr, sehr viel höher. Da haben wir Outsourcing-Raten von bis zu 50%, wo die Unternehmen sozusagen es nehmen. Ein großes Problem ist, dass ein Großteil von diesen Outsourcings leider scheitern, ne? Aus verschiedensten Gründen. Man muss sich das so vorstellen, und das sind über 60% zum Teil, ne? Die dort scheitern, ne? Aus verschiedensten Studien, ne? Da ist das auch belegt worden. Und ein Problem ist einfach ganz simpel, wie wähle ich heute meistens ein Callcenter aus? Also wenn ich jetzt ein Callcenter suche, wie würdest du vorgehen? Würdest wahrscheinlich auf Google gehen oder würdest schauen, ist im Bekanntenkreis jemand, hat schon jemand mit so einem Dienstleister gearbeitet oder nicht? Und bei den großen Unternehmen ist das natürlich ein bisschen anders. Da geht man natürlich schon her und versucht dann eine gewisse Longlist mit 10, 20 Contact-Centern zu erstellen und die dann auf eine Shortlist dann zu reduzieren. So, und das Thema ist aber, wenn es dann also Richtung Entscheidung geht, dann ruft man auch ein paar Referenzen an, ne, von diesen Contact-Centern. Man versucht sich vielleicht auch ein Bild vor Ort zu machen. Das Problem ist natürlich, dass man dort ein nur gewisses Know-how-Level auch erreicht. Das heißt, du wirst nie wirklich 100% wissen, wie funktioniert das dann, wenn ich sozusagen einen Vertrag unterschrieben habe und dann in die Implementierung gehe. Und da kann ich leider auch zig Beispiele natürlich nennen, wo das nicht gut funktioniert hat. Und das liegt zum Teil an Parametern oder Performance Thematiken, die man so nicht abgreifen kann. Ne? Ich mache mal ein Beispiel, wo ich im Finanzbereich mit einem Vorstand das Gespräch geführt habe. Die haben einen sehr detaillierten Ausschreibungsprozess durchgeführt, haben aber im Nachgang gemerkt, dass sie, als sie das Projekt dann initiiert haben, mit zwei Dienstleistern, dass leider das Onboarding beim einen relativ gut funktioniert hat, beim anderen hat es gar nicht funktioniert. Also sie hatten zum Beispiel massive Rekrutierungsprobleme, Themen, da gab es verschiedenste Themen, die für eine Bank zum Beispiel auch oder Finanzdienstleister sehr wichtig sind. Ne? Du willst keine Agenten, die zum Beispiel einen Schufa-Eintrag haben oder dergleichen, ne? Einsetzen. Und auf jeden Fall waren die Projekte in dieser Form, war das Projekt konnte man nicht als erfolgreich bezeichnen. Und hier setzen wir eigentlich an. Was wir machen ist, wir versuchen natürlich möglichst viel Informationen von den Contact-Centern zu erhalten, aber auch selbst sozusagen einen Einblick in deren Performance zu bekommen und das nicht nur übergreifend von einem Dienstleister, sondern wirklich auf Standortebene. Ich hatte vorhin erzählt, es gibt große Callcenter, die sind dann, die haben 15 Standorte und basierend darauf, mit diesen Performance-Daten zu diesem Contact Center, versuchen wir das Know-how-Level des Kunden Richtung 100% zu bringen. Sodass unsere Outsourcing-Quote dann natürlich entsprechend erfolgreich ist. Also wir haben selbst Befragungen auch im Nachgang durchgeführt. Heute sind eigentlich über 90% unserer Kunden, 93,2%, um genau zu sein, sehr, sehr zufrieden mit den Outsourcing. Das heißt, wir führen natürlich auch so Befragungen im Nachgang durch. Und aber vielleicht zurück zu deiner Frage, wenn du heute Callcenter anschaust, wie gesagt, es gibt Callcenter jeglicher Größe, und vielleicht nur ganz kurz zu erläutern, es gibt natürlich auch Spezialgebiete, also Inbound, wo sozusagen Anrufe oder Kontakte reinkommen, die bearbeitet werden, Outbound, wo ich aktiv Kunden sag ich mal, anspreche. Und es gibt natürlich aber auch zum Beispiel im Social-Media-Bereich, Online-Bereich, ja? Wenn ich auf Facebook bin oder auf Plattformen, wo ich dann natürlich auch mit den Kunden agieren muss, ja? Also eine gewisse Service-Level auch erreichen muss. Oder Backoffice-Tätigkeiten. Also heute vollziehen eigentlich Callcenter von der Rechnungsbearbeitung, ne, wo die Rechnungen für große Online-Shops sozusagen direkt verschickt werden, bis hin zu den Kundenkontakt online auf WhatsApp. Es gibt ja auch WhatsApp for Business, bis hin zu dem Telefon.
Also ganz viele verschiedene Aufgaben. Dazu zählt ja dann auch, glaube ich, mittlerweile bei euch Customer Service. Was halt mit dazu geht, weil ich will halt so ein bisschen wegkommen von, die Leute sollten nicht anfangen zu denken, dass das Callcenter jetzt einfach nur telefoniert, sondern bei euch machen sie einfach viel, viel mehr. Und das wollte ich einmal ganz kurz klarstellen. Dazu gehört auch das Thema Customer Service.
Ja.
Was bei euch ein Riesenthema ist. Dann lass uns doch einmal darüber sprechen. Jetzt hast du gesagt, so um die 1000 Callcenter. Auf der einen Seite.
Also Ausschreibung. Also, Callcenter haben wir ungefähr heute, wir gehen Richtung 350 bis 400 Contact Center, die verifiziert sind. Wir haben sehr, sehr viel mehr Registrierungen auf unserer Plattform. Wir haben fast sogar im Monat, würde ich sagen, 50 Registrierungen von Callcentern. Aber du hast natürlich alles Mögliche dabei. Du musst also ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, bevor wir sozusagen die auch in unseren Ausschreibungen sozusagen matchen. Ne? Aber 350 plus sind heute schon auf unserer Plattform registriert und verifiziert. Unser Ziel ist, dass wir dort natürlich ganz andere Zahlen erreichen, also in den Tausenden. Man muss sich vorstellen, einfach nur im Verhältnis, Texas allein hat 700 Contact Center im Vergleich zu Deutschland. Also in USA ist eben mit Abstand der größte Markt, auch noch vor den ganzen, wir nennen das Delivering Companies wie Philippinen oder Indien. Ne?
Mhm. Und wie viel gibt es dann insgesamt in Deutschland?
700 Contact Center gibt es insgesamt heute.
Gibt es insgesamt, okay. Und ihr seid bei 350 ungefähr?
Wir sind heute bei 350, wobei da natürlich auch gewisse europäische Dienstleister, weil heute, wenn ich an Outsourcing rangehe, habe ich natürlich verschiedenste Themen. Man spricht, ich will auch nicht zu viele Fachbegriffe hier nutzen, aber man spricht meistens im Callcenter-Jargon von Onshore, Nearshore oder Offshore. Onshore bedeutet einfach, ich möchte das Projekt zum Beispiel in Deutschland umsetzen, auch mit einem deutschen Callcenter. Und Nearshore ist meistens halt, wenn ich das beispielsweise in der Europäischen Union umsetzen möchte, Kroatien oder andere Länder. Und Offshore ist dann wirklich auch, da sprechen wir dann auch von Ländern, die Richtung Türkei, Ägypten, ne, und andere Länder, wo natürlich auch die Arbeitskräfte sehr viel günstiger sind und wo man natürlich dann auch günstigere, ich sag mal, Stundenpreise, Minutenpreise bekommt, ne, um seinen Customer Service dann durchzuführen. Ne?
Ja, okay. Ja, war auch mein Fehler mit den 1000 Ausschreibungen. Sorry dafür, jetzt hast du es einmal klargestellt. Mhm. Auf der anderen Seite matcht ihr die ja dann mit Leuten, die auf der Suche nach einem Contact Center sind. Ich sage jetzt immer nur Contact Center, nicht Call Center. Mhm. Ist ja besser so.
Ja, genau.
Wie sieht's da aus? Also wie viele Ausschreibungen, weil, habe ich jetzt richtig verstanden, die Unternehmen erstellen noch die Ausschreibung, oder?
Korrekt. Also wir haben heute einen Prozess auf unserer Plattform, wo sich ein Kunde sozusagen selbstständig registrieren kann. Er kann seine Ausschreibung auch selbstständig aufsetzen. Und wir haben dann wir haben ja unser, KI, Matching-KI, die basierend darauf die besten Contact-Center für ihn evaluiert. Wir haben natürlich für gewisse größere Projekte, haben wir natürlich auch Call-Center-Experten bei uns im Hause, die natürlich auch die kleineren Kunden unterstützen. Wir haben zum Beispiel sehr viele Startups, die sehr schnell wachsen müssen. Und Skalierbarkeit ist wirklich ein Thema. Und da haben wir sicherlich einen Vorteil, dass wir natürlich auch dort sehen, okay, welcher Partner ist wirklich der richtige für das Startup. Und wenn ich jetzt, ich mache ein Beispiel von heute 10 Mitarbeitern auf über 100 oder 200 und ich bin gerade zum Beispiel auch in einem B2C-Markt, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Kundenkontakt, der da stattfindet und da ist halt wirklich entscheidend, okay, welchen Partner habe ich an der Hand, wer kann mir sozusagen die Möglichkeiten in Deutschland bieten, damit ich ein möglichst natürlich hervorragende Customer Service biete, aber wer kann dann auch, wenn ich jetzt nach Spanien, England oder andere Länder expandiere, auch natürlich diese Sprachen stellen, ne?
Ja, definitiv. Und anhand dieser, also anhand, das Unternehmen stellt die Ausschreibung selber zur Verfügung, wird dann mit der, also mit Hilfe der KI gematcht zu dem jeweiligen Contact Center.
Korrekt.
Wie viele Ausschreibungen finden da so am Tag statt? Also sind das sehr, sehr viele, weil du hast jetzt gesagt, 1000 Ausschreibungen, die ihr jetzt insgesamt habt. Also wie oft sucht da so jemand was?
Du kriegst so täglich sicherlich, ich müsste schauen, wie viel, wir kriegen natürlich verschiedenste Projektanfragen rein, ne? Also du hast natürlich sehr, sehr viele, ich mache ein Beispiel, auch kleinere Projektanfragen. Das kann sein, dass die Versicherungsagentur in deiner Region, ne, sucht zum Beispiel jemand, der für ihn terminierte, telefonisch, ne, bis hin zu einem großen Versicherungskonzern, der eine ganze, Abteilung oder einen anderen Bereich ausschreiben möchte. Also es gibt natürlich auch große Telekommunikationsunternehmen, die dann 15 oder mehr Contact Center in Deutschland einsetzen. Also es sind natürlich, du hast also sehr, sehr große Projekte und auch sehr große Ausschreibungen und sehr, sehr kleine. Man muss sich vorstellen, der normale Ausschreibungsprozess bei so einem großen Projekt, sage ich mal, der traditionell, das kann Monate zum Teil gehen, ne, bei so einem Ausschreibungsprozess. Ja. Wir haben diesen Prozess schon deutlich reduziert auf Tage oder Wochen. Bei den Kleinen hast du oft sehr, sehr schnelle Anfragen. Das heißt, du hast ein Projekt, wird aufgesetzt, wird gematcht und zum Teil startet das Projekt vielleicht sogar in 2 Wochen, ne, oder 4 Wochen, ne, je nachdem. Also du hast kleine, mittelgroße und große Projekte, ne, auf der Plattform.
Also verschiedene. Und
genau.
Ich meine, am Ende, wenn die Ausschreibung ja dann also einmal ausgestellt wurde und es dann dazu einem Matching kommt, dann arbeiten die Parteien ja auch zusammen und dann wird die Ausschreibung ja definitiv gelöscht, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Nein, also es ist ja auf unserer Plattform ist es so, dass wir dann einen sozusagen ein Matching vollziehen. Der Kunde kann sich dann sozusagen auch die Contact Center anschauen, auch die Profile der Contact Center. Wir haben ja wirklich eine vollkommene Transparenz, sowohl auf der Dienstleisterseite als auch auf der Kundenseite. Was heißt das? Der Dienstleister wird immer wissen, mit wem er es zu tun hat. Also wir verkaufen hier keine Leads oder dergleichen, sondern unser Ziel ist wirklich, den besten Partner für den Kunden zu matchen, ne? Unser Modell ist auch so aufgebaut, dass wir, wenn wir halt erfolgreiches Matching vollziehen, bekommen wir halt einen kleinen einstiegigen Prozentsatz sozusagen als Provision von dem Contact Center. Also unser Ziel ist aber wirklich als Partner auch des Call Centers zu arbeiten und nicht in irgendeiner Form, dass wir hier schnell Leads generieren für die Call Center und dann anhand der Leads, die wir liefern, bezahlt werden. Ne?
Ja. Aber wie viele sind das dann am Ende an Unternehmen, die bei euch sind?
Also wir haben natürlich heute auch über...
Es müssen ja deutlich mehr sein als...
Ja. Wir haben natürlich über tausende Unternehmen bei uns schon auf der Plattform. Wobei, wie gesagt, du musst unterscheiden zwischen Großkonzernen und natürlich den kleinen mittelständischen. Ne?
Klar, auf jeden Fall. Und weißt du auch, wie viele, das ist ja auch eine interessante Sache, du hast ja auch gesagt, ihr habt viel mehr Registrierungen als Leute, die dann auch wirklich was machen. Wie sieht das auf der Unternehmensseite aus? Wie ist die Differenz zwischen Accounts und tatsächlichen Ausschreibungen?
Also wie die Conversions sind, meinst du, oder? Von
ja, genau, also vielleicht auch die Zahlen als Unterschied. Wenn du jetzt sagst, ihr habt mehrere Tausende von Unternehmen, die bei euch sind, und da unterscheidet man auf jeden Fall zwischen Startup und Großkonzern, das ist mir klar. Das heißt aber ja nicht, dass sie eine Ausschreibung machen, weil du hast ja gesagt, es gibt ja tausende
Ausschreibungen. Nein, natürlich. Also du hast jetzt so deinen typischen, ich nenne es mal Sales Funnel, ne? Also wo du sozusagen, da kommen halt am Anfang sozusagen im Funnel die Marketing Qualified Leads rein, ne? Also die Leads praktisch, die über dann eine Typeform oder andere Lead-Formulare. Also man muss auch unterscheiden, wir sind vielleicht auf der Marketing-Vertriebsebene über verschiedene Kanäle aktiv. Ja? Das eine ist natürlich Online-Marketing, wobei man sagen muss, meistens alles, was wir sozusagen mit PPC und diesen Kanälen, meistens erreichst du natürlich dort Kunden, die in diesem Entscheidungsprozess sind. Meistens sind es aber auch, wir haben natürlich auch eine gewisse Persona-Definition, sind das eher die, ich nenne es mal kleineren, ne, bis mittelständischen Unternehmen, ne, die über Online-Kanäle zu uns reinkommen. Und dann haben wir natürlich auch bei uns die SDRs, also Sales Development Representatives, die sozusagen aktiv natürlich den Kundenkontakt suchen und auch bestimmte Branchen bei uns betreuen. Und was immer natürlich an Leads reinkommt, die Conversion ist natürlich sehr viel höher bei den SDRs. Das liegt aber auch daran, dass meistens natürlich auch größere Projekte im Hintergrund sind, aber der Sales Cycle ist deutlich länger. Bei den Leads, die sozusagen online reinkommen, über Typeforms, Leadforms, dergleichen, ist der Sales Cycle natürlich sehr viel kürzer. Dafür hast du natürlich auch eine Conversion, die dann deutlich geringer ist. Du hast also viele Registrierungen, dann hast du aber in der Regel, ich müsste mal schauen, wo die aktuellen Zahlen liegen, aber ich denke bei circa einem Drittel, wo schlussendlich auch eine Ausschreibung stattfindet. Wir versuchen natürlich auch, den Kunden möglichst, also die User Experience so zu gestalten. Wir bieten in jeglicher Form natürlich auch Hilfestellung von unseren Callcenter-Experten, versuchen natürlich den Prozess auch weiter besser zu gestalten, dass der Kunde möglichst auch selbst in der Lage ist, das Projekt aufzusetzen, sozusagen die Callcenter auszuwählen. Also ich sag immer, wenn wir irgendein Thema hatten, wo uns unser Kunde angerufen haben, wie können wir das sozusagen lösen, dass in Zukunft diese Customer Journey so funktioniert, dass er das online natürlich auch umsetzen kann. Ne? Also, dass es gelöst wird online. Ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, die Zahlen sind wichtig, weil am Ende bringt euch ja auch nur die Ausschreibung etwas. Also jemand, der keine Ausschreibung macht, was...
Das ist so.
Das bringt ja nichts. Und ich frage jetzt halt nur deshalb, weil du hast gesagt... Es gibt ein paar, also es gibt so um die 1000 Ausschreibungen und für mich wäre jetzt oder auch definitiv für die Zuhörer interessant zu wissen, wie viele von den Leuten, die halt sich auch registrieren, machen tatsächlich am Ende eine Ausschreibung. Wenn du sagst, dass ihr über, weiß ich nicht, ein paar tausend Nutzer auf der Plattform habt.
Ja, also ich Momentan sind es wahrscheinlich um die Hälfte der Nutzer heute. Wir haben natürlich auch, wir unterscheiden da auch zwischen verifizierten, ich sag mal, Usern, Nutzern und nicht verifizierten. Ne? Also du hast natürlich auch Leute, die sich anmelden mit 1, 2, 3, 4 oder da.
Ja, klar, die gibt's überall.
Die gibt's natürlich überall. Das sind sogenannte Trash-Leads, nennen sie bei uns. Und das sind natürlich nicht wirkliche User. Also ich würde sagen, heute auf jeden Fall, jede zweite Nutzer tut auch effektiv eine Ausschreibung dann anlegen, wenn er mal auf der Plattform ist.
Die er übrigens auch selber anlegen kann. Ne? Also er könnte es ohne eure Hilfe machen.
Genau, ne? Komplett ohne. Das ist sozusagen wirklich ein Self-Service-Mode. Und wie gesagt, die Conversions aber sind natürlich sehr unterschiedlich zwischen je nach Personas oder ich nenne es mal einfach ganz simpel Unternehmensgrößen, ne, die dahinter stehen. Ne?
Ja, klar.
Und genau.
Steckt auch ein anderer Aufwand, denke ich mal, im Onboarding für ein größeres Unternehmen.
Das ist natürlich so. Bei den größeren Unternehmen hast du natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Du schaust natürlich auch, wir haben natürlich sehr, sehr viel Daten. Auch heute, wenn die Nutzer bei uns auf der Plattform sind, können sie ja gewisse Daten schon einsehen. Ne? Also zum Beispiel Referenzen, technische Daten, ne? Und natürlich auch, wie viele Mitarbeiter hat, welche, wo ist das Spezialgebiet von dem Callcenter. Mhm. Wir haben aber natürlich auch sehr, sehr viel Daten, die sozusagen im Hintergrund noch laufen, wo wir natürlich dann auch uns dann sehr genau dann anschauen, weil bei den großen Projekten, da geht es ja auch um, das sind ja auch Millionenprojekte zum Teil. Ne? Unser größtes Projekt war mal über 300 Millionen groß, also nur im Verhältnis. Okay. Und dann hast du natürlich auch kleine Projekte, die im Rahmen von bis zu 5.000 Euro mal liegen. Ja? Also du hast sehr unterschiedlich und der Aufwand ist natürlich auch sehr unterschiedlich, ja? Je nachdem.
Ja? Ja, auf jeden Fall. Okay, aber das ist ja genau das Interessante dahinter. Denn jetzt können wir zu einem Thema kommen. Für mich gibt es jetzt nur noch zwei Themen, weil die Sachen sind so gut wie alle geklärt, bis auf so ein bisschen Rahmenbedingungen, ne? Ja. Wie viele Leute seid ihr? Und habt ihr das gebootstrapped oder habt ihr eine Finanzierungsrunde hinter euch? Das wäre noch interessant zu wissen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wie man eigentlich dazu kommt, diese Anzahl an Nutzer zu generieren.
Also wir sind noch ein sehr kleines Team. Unser Hauptsitz ist ja in Berlin. Wir haben noch eine Tochterunternehmung in der Schweiz. Wir sind heute, Stand heute, sind wir 21 Mitarbeiter, also noch ein sehr kleines Team. Sind aber jetzt schon auch im Rahmen des kleinen Teams Cashflow positiv. Wir haben auch entsprechende sogar, wir haben schon auf Monatsbasis, ich sag mal, siebenstellige Umsätze jetzt erzielt und sind jetzt eigentlich gerade dabei, das nach oben zu skalieren. Das heißt, wir haben jetzt gerade unsere Strukturen so aufgesetzt, dass wir natürlich möglichst, auch wenn es gerade jetzt speziell, wir kriegen natürlich auch heute schon Anfragen aus dem Ausland, die wir zum Teil ja noch nicht bedienen können in dieser Form. Also wir haben Anfragen aus Japan, die den amerikanischen Markt zum Beispiel betreffen. Und also das heißt, du brauchst natürlich am Anfang auch eine entsprechende Provider-Base, also Dienstleisterbasis in den Ländern, um diese Bedürfnisse natürlich dann auch zu stillen, ne? Und wir haben also bisher auch, wir haben eine Seed-Finanzierungsrunde durchgeführt oder sozusagen und sind jetzt gerade dabei, sozusagen eine Series A zu machen, um dann, um natürlich jetzt auch das Wachstum voranzutreiben in den internationalen Märkten. Ne?
Ja, ja. Wie hoch war die Finanzierung? In welchem Bereich?
Du meinst jetzt die Seed-Finanzierung?
Ja, ja.
Also insgesamt, wir hatten noch eine, also eine Zwischen-, also die erste Runde war sozusagen mit Business Angels. Wir haben da auch sehr, sehr renommierte Business Angels bei uns. Zu den Investoren kann ich auch sagen, gehört auch zum Beispiel die Investitionsbank Berlin, der Venture Arm, hat sozusagen auch im Rahmen der Seed-Runde jetzt auch finanziert. Insgesamt hatten wir im Rahmen der Seed-Runde wahrscheinlich so 1,5 Millionen eingenommen.
Ah, okay. Und stimmt, eine Sache noch. Wie lange gibt es euch eigentlich? Das hast du, glaube ich, gar nicht gesagt.
Nein, also die ursprünglich sind wir mal 2017 sozusagen entstand die Idee und haben das Ganze auch dann angefangen umzusetzen, aber wir mussten natürlich auch erstmal die Plattform entwickeln. Wir sind jetzt eigentlich seit 2 Jahren sind wir jetzt aktiv, also sind wir wirklich, wo die Plattform online gegangen ist vor 2 Jahren. Das ist, glaube ich, November vor 2 Jahren war es, wobei es gab natürlich auch ein paar Anfangsschwierigkeiten und und seit 2 Jahren sind wir jetzt am Markt.
Ja, damit sind die Rahmenbedingungen perfekt abgeschlossen. Vielen Dank, Jürgen. Und wir können darüber reden, wie man eigentlich zu diesen Zahlen kommt. Und die erste Frage, die ich dazu natürlich habe, jetzt könnte ich dich fragen, was macht ihr denn, um die zu bekommen? Ich habe aber eine andere Frage.
Okay.
Und zwar benutzt ihr selber Contact Center?
Ja, das machen wir natürlich auch, weil ich sag mal, der Vorteil ist natürlich, genauso wie für unsere Kunden, und ist es natürlich so, dass wir natürlich auch die Vorteile von Outsourcing. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Es gibt Flexibilität, Skalierbarkeit. Ich kann mich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Und wir wissen natürlich auch anhand unserer Daten, welche Contact Center natürlich welche Stärken haben und wie stark auch in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Das heißt, in dieser Form nutzen wir natürlich auch aus vertrieblichen Aspekten externe Contact Center, um unseren Vertrieb sozusagen zu skalieren. Ne?
Ja, das dachte ich mir schon. Ich finde das ganz lustig. Ich würde mal gerne so ein Gespräch mithören, wenn zum Beispiel jemand vom Callcenter das Callcenter anruft.
Ja, also Callcenter sind natürlich, also man muss immer schauen, Callcenter ist natürlich ein Begriff, der auch bei vielen Kunden, ich glaube, es gibt wenig Branchen, die negative Assoziationen auslösen, ne? Weil man kennt natürlich die Callcenter, der einem Rotwein um die Ecke verkaufen will und solche Geschichten, ne? Und es gibt natürlich auch leider gewisse schwarze Schafe da draußen, aber es gibt wirklich, es wird bei vielen unseren Anbietern in einer sehr, sehr hohen Qualität auch gearbeitet. Und ich würde auch sagen, dass man, wenn man ein Outsourcing richtig macht, auch wirklich nochmal die Kundenzufriedenheit und auch die Qualität nochmal nach oben bringen kann. Also weil man muss bloß schauen, wer ist wirklich der richtige Partner für einen. Und da gibt es einfach auch kleine, aber feine Unterschiede. Und das ist halt wirklich wichtig. Also dass man da den Blick, und unser grundlegendes Ziel ist eigentlich schlussendlich, dass auch die Endkunden glücklicher und zufriedener sind, weil der Schaden, der durch einen schlechten Customer Support Service oder Support entsteht, ist ja immens eigentlich fürs Unternehmen, der Reputationsschaden auch. Und du verlierst den Kunden natürlich auch, wenn du da nicht einen vernünftigen Support aufgesetzt hast. Und ich sage immer, viele Kunden sind dann doch sehr überrascht. Und wir machen das ja natürlich sehr für alle möglichen Branchen, von Versicherungen, Finanzdienstleistungen über Pharma, E-Commerce. Also es gibt viele Bereiche und je nach Bereich sind natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Ne?
Ja, definitiv. Okay, super, ja, hat mich einfach interessiert. Ich fand den News Case relativ lustig.
Es gibt's, das passiert selten, dass ein Callcenter, aber mir ist ja auch schon passiert, dass mich Callcenter angerufen haben. Und da bin ich natürlich immer interessiert, ja, wo sitzen sie denn, ne? Für wen arbeiten sie denn?
Aber ich hoffe, du drehst den Spieß dann um, oder?
Ja, natürlich. Es gibt ja auch große Online-Konzerne. Und da weiß ich natürlich genau, die sitzen dann irgendwo in Barcelona oder Irland oder wo auch immer. Und ich weiß auch, welche Dienstleister dahinter setzen. Und die betreuen dann uns zum Beispiel. Also,
ich will jetzt keine Namen nicht schlecht nennen. Das sind bestimmt schon lustige Stories entstanden. Aber es war die erste Frage, die mir jetzt eingefallen ist, weil Ich bin ein Typ, der mag außergewöhnliche Dinge und ich glaube, da könnte man ein paar außergewöhnliche Dinge planen, wenn man über ein Callcenter oder Contactcenter noch ein Contactcenter angeht. Deswegen war das meine erste Frage. Aber dann lass uns doch zurückkommen dahin. Mhm. Und ich stelle dir erstmal die Frage, was hat denn, wir müssen ja beide Seiten betrachten, einmal Unternehmensseite und ja. Callcenter, Contactcenter-Seite, meine Güte.
Ja.
Fangen wir mit einer Seite an. Wir nehmen die Unternehmen. Wir nehmen die Unternehmen. Mhm. Die werden ja dann vielleicht, die könnten noch übers Contact-Center angegangen werden. Aber was hat denn wirklich dafür gesorgt, dass Leute erstmal in Form von Unternehmen, Konzernen zumindest sich einen Account bei Snoops gemacht haben? Was waren so die größten Impacts?
Die größten Impacts, warum sich User einen Account, also im Endeffekt hast du, ich sag mal, wenn du online bist, natürlich nicht sehr viel Zeit, einen User zu überzeugen. Ne? Du musst natürlich, in der Regel hat ein Nutzer oder ein Kunde von uns hat natürlich ein Problem, ne? In irgendeiner Form. Also entweder möchte er vielleicht möchte eine Kampagne planen, er hat ein Kundensupport-Problem, irgendein Problem. So, und das versuchen wir natürlich bestmöglich, zumindest auch online natürlich schon darzustellen. Thema ist, der Vorteil ist natürlich für unsere Kunden heute, es entstehen erstmal keine Kosten, ne, auf seiner Seite, weil wir nehmen keine Gebühr oder dergleichen. Das heißt, die Kunden können wirklich nur gewinnen, wenn sie Snoops bei uns, Snoops einsetzen. Ne? Das sagen wir auch, wir haben sogar auch schon große Ausschreibungen gehabt, wo die, sag ich mal, die Kunden schon gewisse Dienstleister, weißt du, meistens ist ja so, wie läuft das heute? Wie laufen heute Entscheidungen? Entscheidungen laufen meistens so, ja, ich habe einen Dienstleister gefunden, weil ich ihn über den und den kennengelernt habe, ja? Oder der Preis ist der günstigste, oder ich habe so ein Bauchgefühl, ja? Und da wollen wir ja wegkommen, wir wollen ja auf Daten und Fakten gehen, so. Und wir haben natürlich aber auch große Kunden, die haben vielleicht schon 1, 2, 3 Dienstleister im Kopf, und dann sagen wir immer, ja, aber nutzt uns doch bei der Snoops, weil ihr könnt eigentlich nur euer Portfolio, weil im Vergleich zu einem Dienstleister, der jetzt 5 oder 10, ne, Dienstleister oder 20 sich anschaut, haben wir natürlich Dateninformationen von über 300 Contact Center. Das heißt, wir haben einen viel größeren Pool, auf den wir zurückgreifen können. Und meistens ist es auch wirklich so, dass wir dann bessere Dienstleister stellen können und auch die Kunden dann sehr, sehr erfreut sind. Und der Kostenpunkt, wir sagen auch unseren Kunden klar, dass du hast schlussendlich nicht unbedingt einen größeren Kostenpunkt, weil sie sagen, ja, aber Snoops hat ja vielleicht eine Provision dann auf der Dienstleisterebene. Ja, das ist so, aber diese Provision ist in einem Bereich, wo du auch, wir sehen uns sozusagen, das Callcenter auf der anderen Seite kann sie ja seine Overhead-Vertriebskosten reduzieren, die es sonst hat. Wir haben Contact-Center, die haben aufgehört, eigene Werbung zu schalten, ne, weil sie über Snoops jetzt natürlich die passenden Dienstleister finden. Und für das Callcenter ist natürlich auch wirklich spannend. Die kriegen ja nicht jegliche Leads rein, sondern kriegen natürlich Leads rein, die wirklich passend auf deren Profil sind. Ja? Wenn ich ein großes Contact-Center bin, dann möchte ich nicht einen kleinen Kunden haben. Ja? Weil den muss ich einfach absagen und da ist der Aufwand zu groß für die. Das heißt, wir bringen sozusagen für beide Seiten sehr, sehr große Vorteile mit und schlussendlich ist sogar das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser, als wenn ich selber im freien Markt, also ich sag mal, wenn ich selber versuche, Callcenter anzusprechen, dann schlussendlich werde ich sogar bei Snoops ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.
Okay, das heißt ja, aber das sind ja nur eure Benefits, die ihr kommuniziert, ne?
Und
mir ging es jetzt eher darum, was hatte den größten Impact auf Unternehmensseite, dass die überhaupt zu euch kommen? Aus Marketing-Sicht.
Der größte.
Also welche Channels habt ihr belegt? Habt ihr selber Callcenter, die das für euch gemacht haben?
Ja, also wir haben natürlich wir haben ja auch verschiedenste Kanäle. Wir haben von Facebook, LinkedIn bis Google Ads auch verschiedenste Kanäle ausprobiert oder auch im Einsatz. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, wir nutzen auch sogenannte, wir nennen sie halt SDRs. Du könntest ja auch als Outbound-Agenten bezeichnen, die sozusagen aktiv Kunden dann kontaktieren oder beziehungsweise betreuen. Also zum Beispiel ein SDR betreut dann die Reisebranche und führt da einen entsprechenden Kontakt. Und du musst dir vorstellen, wenn du so eine Customer Journey dir anschaust von so einem normalen Kunden, ist es so, es gibt den Bereich, wo ein Unternehmen heute noch nicht outgesourced hat. Ja? Ja. Das heißt, der Need ist noch nicht bei dem so. Und dann gibt es natürlich den Bereich, wo er drüber nachdenkt oder wo er dann wirklich outgesourced hat. Oder es gibt natürlich Kunden, die bereits outgesourced haben. Und je nachdem versuchen wir natürlich auf die jeweilige Stufe, in dem sich der Kunde befindet, einzugehen und entsprechend auch anzusprechen. Das heißt, der größte Erfolg, welche Kanäle haben am besten funktioniert? Also natürlich haben die Online-Kanäle funktioniert. Darüber sprechen wir aber nur spezifische Personas an, also eher die kleinen mittelständischen. Für die größeren Kunden nutzen wir wirklich auch die klassische Ansprache übers Telefon beispielsweise.
Okay.
Oder Events, ja? Das sind so
die. Ja, jetzt haben ja Events leider nicht mehr so häufig stattgefunden.
Das ist so, ja.
Jetzt hast du gesagt, das kommt auf die, ja, sagen wir mal, Größe des Unternehmens an. Dann lass uns doch mal eins rauspicken und wir sagen jetzt einfach mal die größeren Unternehmen, die ja ziemlich wahrscheinlich für euch am Ende sich auch am meisten lohnen, weil ihr daran am meisten Provision kassiert. Ist einfach so. Was aber auch bedeutet, dass in den meisten Fällen längere Sales Cycles dort hinterstecken, da das gegebenenfalls durch verschiedene Abteilungen laufen muss und so weiter und so fort. Da hast du jetzt gesagt, dort macht ihr klassischen Outbound auch in Form von Telefon. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also wie oft und wie viele müsst ihr da quasi anrufen? Ich meine, das Thema passt jetzt auch zu euch, würde jetzt nicht passen, über Online-Marketing zu sprechen, vielleicht, wenn ihr sowieso sehr prägnant seid in Bezug auf Telefon mit euren Contact-Centern. Deswegen habe ich mir das Thema jetzt rausgepickt. Wie viele ruft ihr da so am Tag an und wie gut funktioniert das für euch?
Also wir haben natürlich gewisse Kennzahlen dort. Also wie viel, also wenn du mit Callcenter und SDA sprichst, gibt es natürlich auch dort gewisse Ziele, Zielwerte. Es geht aber nicht darum, dass du natürlich ständig nur am Telefon sitzt, sondern ein nach dem anderen, hey und sondern man beschäftigt sich natürlich auch mit der, wie ich gesagt habe, Branche, mit den Zielen, was sind sozusagen auch die Needs von oder Bedürfnisse von diesem Kunden. Und in der Regel ist es so, dass wir, ich sag mal, ein SDR oder ein Mitarbeiter, das ist aber wirklich auch natürlich, kommt wirklich auf Branchen abhängig an, kriegt vielleicht bis zu 10 bis 20 Termine im Monat. Wir versuchen eigentlich am Tag mit bis zu 10 Entscheidern zu sprechen. Wir sind aber auch nicht so, dass wir dann, du weißt so Hard Selling, dass wir jeden Tag anrufen, weil das funktioniert nicht. Wir versuchen halt einfach eine Kundenbeziehung zu etablieren. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass sie je nach Stadium, der Kunde befindet sich ja in verschiedenen Stadien. Ne? Entweder macht er schon Outsourcing oder macht auch gar nicht oder in den wenigsten Fällen ist er sogar gerade dabei, eine Ausschreibung zu machen. Ne? Du versuchst also hier eher eine Kundenbeziehung aufzubauen und natürlich auch da auch zu verstehen, wo steht der Kunde und was für Probleme hat er und wie können wir die lösen. Und unser SDRs, wie gesagt, in der Regel führen die mit bis zu 10 Entscheidern Gespräche täglich und schlussendlich kommen auch darüber 10, ich sag mal 20 Demo-Termine oder Gespräche dann auch für unser Account Executives, so nennen wir unsere sozusagen Mitarbeiter, die dann diese Termine auch durchführen und dann natürlich auch ins Detail mit den Kunden dann gehen können. Ne?
Okay, das heißt also, habe ich jetzt richtig verstanden, 10-10.
Ja, also im untersten Level 10 Termine, eher Richtung 20, ja, im Monat. Also 10 Entscheidergespräche am Tag. Mhm. Und schlussendlich in der Regel schauen wir, dass wir 20, das ist aber eher im oberen Level, im untersten Level 10 Termine auch erreichen, ne, im Monat. Und das sind dann Demo-Termine, Vorstellungstermine,
um ja, genau, zu lernen. Ne? Okay. Genau. Und jetzt noch interessant dabei zu wissen, ist mit 10 Entscheidern am Tag sprechen. Das heißt, erstmal, wie viele SDKs gibt es? Das heißt, wie viele Entscheidungsgespräche finden am Tag bei euch statt? Und wie viele Gespräche überhaupt oder wie oft angerufen werden muss, um überhaupt mit 10 Entscheidern zu sprechen? Roundabout. Ich weiß, das wird jetzt schwierig.
Ja, ja.
Versucht das Beste rauszuholen.
Ich könnte jetzt die Zahlen nochmal raussuchen, da kann ich es ja ganz im Detail sagen. Um mit 10 Entscheidern brauchst du einfach eine gewisse Vorlauf. Du musst dir einfach vorstellen, jetzt versuch mal bei einem großen Versicherungskonzern erstmal den Entscheider zu finden. Das heißt, du rufst da natürlich an und versuchst erstmal rauszufinden, okay, wer ist für einen bestimmten Teilbereich zuständig, wer macht also Outsourcings, wer kümmert sich um die Themen und das dauert halt, ne, einen gewissen Zeitpunkt. Das heißt, du hast schon relativ viele Telefonate, die vielleicht im ersten Schritt erstmal
Das findet ihr aber telefonisch raus?
Das finden wir dann telefonisch raus, genau.
Das kriegt ihr nicht irgendwo online, ja.
Also wir nutzen natürlich auch die Online-Kanäle. Es gibt natürlich LinkedIn Sales Navigator und verschiedene andere Plattformen, über die wir natürlich auch schon vorab uns natürlich schlau machen, auch zu dem Unternehmen. Ne? Mhm. Und dann, also es ist eine Kombination aus digitalen Kanälen, dann natürlich in Kombination mit dem Telefon, ne? Also es gibt gewisse Informationen, die kriegst du dann einfach auch nur erst vor Ort, weil du kannst Daten heute kaufen, dann merkst du aber, hey, also erstens ist natürlich erstmal wichtig, dass wir DSGVO natürlich beachten bei den ganzen Themen, aber diese Daten, die man dann sozusagen erwerben kann, sind oft dann auch fehlerhaft oder die Ansprechperson ist nicht mehr da oder dergleichen. Ne? Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall eine Verifikation durchführen. Und ich würde mal sagen, um bei 10 Entscheidern zu treffen, musst du mindestens wahrscheinlich 20, 30 Termine am Tag mindestens führen. Ne?
Okay, das heißt also, ich muss 20, 30 mal anrufen?
Ja, 30 wahrscheinlich mindestens. Also du hast 30. halt, du kennst halt, du hast am Anfang eine Sekretärin, Telefon, du bist bei der Rezeption.
Ja, du hast ein paar Gatekeepers und so. Du wirst halt durchgeleitet und
genau,
so.
Genau.
Okay, alles klar.
Genau.
Alles klar. Und das machen, macht das dann, also die SDKs von euch machen aber nur die Demo-Calls oder sind die SDKs auch die diese Anrufe machen?
Nein, die SDRs kümmern sich, also sie sind, werden bei uns heute, wir suchen auch.
Ach, SDAs halt.
SDRR, das sind Sales Development Representative, Representatives.
Ach sorry, ich habe die ganze Zeit, sorry, das meint vielleicht, ich muss die ganze Zeit an SDK denken.
Nein, keine Sorge. diese SDRs sind praktisch, die sind auch branchenspezifisch unterwegs. Also wir haben zum Beispiel, ich mache ein Beispiel für den, du hast ja vorhin Gesundheitsbereiche, Inter, Pharma.
Ja, genau.
Zum Beispiel hier auch ein SDR, Person, die sehr langjährige Erfahrung im Pharma-Außendienst hat, die Arztpraxis, eine Arztpraxis geleitet hat. Also wir nehmen
dann
auch
die
Leute,
machen dann den Outbound für die Pharma quasi,
zum
den
Beispiel,
Demo-Call, ja. Der aber dann vereinbart wird, den macht dann
der Account-Executive oder der Spezialist sozusagen auch für den Healthcare, der den Healthcare sozusagen Bereich betreut.
Also das gibt's einen Unterschied.
Aber du hast natürlich auch schon dort Leute im Einsatz, die ein gewisses Know-how-Level haben, also dass die sozusagen mit den Personen auf einer Ebene sprechen können. Das ist nicht überall notwendig. Ja? Wir sagen auch immer, Mindset ist wichtiger, wie, sag ich mal, also das richtige Mindset hast. Ja? Also kannst du auch einen jungen, guten Studenten haben. Wenn der das richtig gut macht, dann fuchst er sich auch in jede Branche rein. Ne? Also Und das heißt, wenn jemand zum Beispiel im Travel-Bereich arbeitet, dann kann er auch sozusagen da verstehen natürlich oder sehr schnell das Erlernen, gewisse Sachen erlernen. Aber natürlich hilft es, wenn du eine, keine Ahnung, du hast eine Reiseausbildung gemacht, also Reisekaufmann oder dergleichen, dann hilft es dir natürlich, ein bisschen besseres Verständnis für die Ansprechpartner zu haben.
Ne? Ja, okay. Alles klar. Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, die SDRs machen die Calls, die dann am Ende zu den Entscheidungsgesprächen führen, das sind so 10 Stück, die dann am Ende zu Demo-Calls führen, das sind im Monat insgesamt 10 Stück.
Und 10 bis 20, wie, ja.
10 bis 20 ungefähr. Jetzt 2 Sachen nur noch, dann ist damit quasi Schluss, dann sind wir durch, dann haben wir alles wirklich im Detail durchgenommen, beziehungsweise 3 Sachen. Erstens, die sind aber schnell zu beantworten, keine Sorge. Erstens, wie viele Anrufe schafft denn so ein SDR, also am Tag? Weil macht der nur Anrufe?
Nein, der bearbeitet natürlich, der schaut sich ja auch, also wie gesagt, der beschäftigt sich ja auch mit einer gewissen Branche und es geht nicht
darum, ja, genau,
dass der die ganze Zeit
einfach nur bam bam, der telefoniert nicht nur, das genau, was ich meine. Deswegen auch, ist die Frage, wie viele Anrufe schafft der so am Tag oder macht der so am Tag?
Ja, das kann schon 50, 60, ja. Also wir haben so eine Customer Engagement Time, die liegt auch schon mal bei 5 oder mehr Stunden, ne? Also du musst dir aber vorstellen, wie läuft das auch beim Callcenter? Im Callcenter spricht man immer von Produktivität, ja? Also jetzt du zum Beispiel, Pascal, hast ja 60 Minuten, ne, innerhalb einer Stunde. Aber du wirst niemals 60 Minuten produktiv sein. Also jetzt haben wir natürlich ein produktives Interview, das 60 Minuten geht, aber in der Regel, wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere, nehmen wir wieder das Thema Outbound-Telefonie, dann werde ich nicht 60 Minuten die ganze Zeit telefonieren oder Ansprechpartner ranbekommen, ne? Weil du erreichst dann niemanden, du musst mal auf Toilette gehen, du hast eine Bildschirmpause, so, und in der Regel ist die Produktivität innerhalb einer Stunde im Outbound-Bereich natürlich niedriger als im Inbound-Bereich, wo Gespräche reinkommen. Ne?
Ja.
Und genau, also im Outbound-Bereich, dann schaffst du vielleicht eine halbe Stunde beispielsweise. So, und in dieser halben Stunde versuchst du natürlich, aber dann auch wirklich, das ist ja dann diese in den 30 Minuten versuchst du dann wirklich, entweder hast du eine gewisse Backoffice-Tätigkeit, also wo du Recherche betreibst, oder wo du wirklich mit Ansprechpartnerentscheidern sprichst.
Ja, okay. Ja, das deswegen auch nochmal die Frage, also die hauen nicht einfach nur durch an
Calls. Nein, also 50 Calls kann ich auch in der Stunde locker schaffen. Darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht natürlich um die Qualität der Calls
dann. Auf jeden Fall.
Genau.
Auf jeden Fall. Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, Scheiße, was war die zweite Frage, ey? Die zweite Frage. Lass mich kurz überlegen. Ich hatte noch so eine gute Frage, Mann. Egal, vielleicht fällt sie mir gleich wieder ein.
Du bist ja von den Entscheidern gekommen, ne? Also wo so viele Entscheider, Gespräche, so und so viel, ich sag mal, Termine vielleicht in dem Zusammenhang.
Ich bin mir sicher, jetzt gleich fällt es mir ein, dann haue ich sie hinterher, denn das war jetzt die Unternehmensseite.
Ja.
Die ja dann, da können wir es relativ kurz machen, weil wir sind schon bei einer Stunde.
Ja.
So viel zum Thema, wie schnell die Zeit umgeht.
Ja.
Wenn der Demo-Call dann ausgemacht wurde, wäre jetzt noch interessant zu wissen, wie sieht denn so eine Conversion von Demo-Call zu wirklich Kunde aus?
Mhm. Also, wie gesagt, bei diesen SDRs oder ich nenne es mal Outbound-Telefonie ist natürlich so, dass wir da eher gewisse Firmengrößen natürlich ansprechen. Ne? Das heißt, die Sales Cycles, wie ich ja vorhin erwähnt, sind natürlich auch länger. In der Regel haben wir eine relativ gute Conversion. Es kommt einfach darauf an, in welchem Stadium. Wir versuchen natürlich auch die Qualität der Demo-Calls auch möglichst hoch zu belassen, also, weil es hilft natürlich auch niemand. Wir wollen keinem Kunden oder Unternehmen so ein Demo-Call aufschwatzen, ne? Oder Vorstellungs-Call. Wir wollen ihnen einfach die Möglichkeiten natürlich zeigen, aber er muss natürlich auch vielleicht bereit, wenn er nicht Interesse an Outsourcing hat, macht das natürlich wenig Sinn, ne? Sowohl ja, für absolut. Ihn nicht und für uns nicht. Ne? Das heißt, die Qualität der Demo-Calls sind in der Regel schon mal sehr hoch und dann sind natürlich auch die Conversions. Das Thema ist natürlich immer, ich kann nicht sagen, ich spreche mit einem großen Automobilhersteller, der findet das spannend, der sagt auch in der nächsten Ausschreibung, nutzt ihr das, der convertet in Anführungsstrichen natürlich nicht sofort. Ja? Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall von Conversions von 25-30% ja? Nach so einer Art, nach einem Demo, aber man muss einfach auch im Hintergrund haben, dass einfach der Sales-Cycle zum Teil sehr lange sein kann. Ne?
Ja, ja. Ist ja auch relativ normal. Also ich denke mal, dass auch nicht, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, fließen ja dann auch andere Beträge an euch. Das ist ja relativ normal. Ich meine, du hast ja schon gesagt, ihr habt teilweise schon siebenstellige Umsätze gemacht. Das heißt also, wenn da ein Matching stattfindet und dann wird ein Callcenter gebucht, ihr nehmt euch was vom Callcenter, dann wird das ja jetzt kein extrem niedriger Betrag sein, wenn das ein Riesenkonzern ist, der ganz andere Kapazitäten abrufen muss in Form seines Callcenters, was er beauftragt, als, sag ich mal, der Entwicklerbude um die Ecke mit 10 Leuten. Ne?
Natürlich, wir versuchen eigentlich, wir haben wirklich einen, wie gesagt, so einen kleinen einstelligen Prozentsatz, also so, dass es auch keinen Unterschied macht. Von, also ich hatte erwähnt, dass wir versuchen im Rahmen auch ähnlich eine Overhead-Kostenpunkte im Vertrieb zu agieren. Mhm. Das heißt, im Vertrieb hast du ja auch entsprechend Provisionen, die du sozusagen auszahlst. Ja? Unser Ziel, und wir versuchen das wirklich auch Gleichbehandlung zu machen. Das heißt, wir fangen nicht an, dem einen Contact Center einem super niedrigen Prozentsatz, ja? Also ohne Promille-Bereich dann zu verrechnen und dem anderen ganz hohen. Weil sonst wird es natürlich unfair, auch im Rahmen der Ausschreibung. Sondern ja, wir sind dann sehr gleichbleibend ja? bei allen Contact Centern. Bei den natürlich ist es so, wir setzen eher auf eine langfristige Beziehung. Also du musst dir vorstellen, dieser Provisionssatz ist wirklich projektspezifisch und ist natürlich auch abhängig vom Erfolg. Hä? Wenn wir jetzt ein Contact Center matchen, was nicht eine gute Tätigkeit oder Arbeit vollzieht, dann wird der Kunde über kurz oder lang natürlich bei uns aufschlagen und sagen, hey, was habt ihr mir dann da in die Hand gegeben? Hä?
Ja, definitiv.
Wir haben natürlich ein wenig mehr Kontrolle über gewisse Qualitätsstandards. Deswegen haben wir natürlich auch dieses neue Angebot mit Plattform Plus, wo wir dann auch die Qualitätssicherung machen, zum Beispiel. Da begleiten wir das Projekt ja auch und können sehr schön natürlich da auch die anhand der KPIs Benchmarkings machen und die Qualität sicherstellen. Aber schlussendlich, natürlich, je nach Projekt, aber diese Projekte wachsen natürlich auch, je erfolgreicher, desto größer werden sie natürlich dann auch irgendwann. Und wir kriegen natürlich für diesen Zeitraum dann, wie gesagt, diesen kleinen einstelligen Prozentsatz über eine gewisse Dauer. Die Dauer ist auch limitiert hier. Das ist nicht forever and ever.
Ja, ja, dann... Okay, würde ich zum Abschluss kommen? Richtung Abschluss habe ich jetzt noch 2 Fragen.
Ja.
Die relativ einfach zu beantworten sind, hoffe ich zumindest. Nämlich, kennt ihr eure Customer Acquisition Costs? Und was ist euer Customer Lifetime Value? Das würde mich jetzt hochgradig interessieren zum Abschluss.
Unser Customer Lifetime Value, weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf oder nicht, aber auf jeden Fall ist der im Großen, wir haben im Durchschnitt heute ein Customer Lifetime Value, der im guten, also fünfstelligen Bereich liegt. Also
kann okay.
Und wir haben ungefähr ein Ratio von 1:10, ne? Von Acquisition Cost zu Customer Lifetime. Das heißt, wir sind ungefähr, wir sind auch dort im guten Mittelständen vierstelligen Betrag, was die Acquisition Cost betrifft, aber ja, wir haben natürlich ein sehr gutes Ratio dann auch.
Müsst ihr auch.
Genau.
Ne, das ist auch das Ziel von jedem.
Naja, das Ziel aber ist das ja meistens so mindestens 3x, 4x und wir liegen dann eher bei 10x und mehr.
Finde ich ganz gut. Bei der Pharma lagen wir bei 50.000.
50.000, okay.
50.000 Prozent, das könntest du jetzt so nehmen. Also es wäre dann
50.000 Prozent.
Das wäre dann 500x, glaube ich.
Okay, das ist ja natürlich, da wird ja jeder Investor sofort bei dir einsteigen.
Jeder Gesellschaft. Ja, wahrscheinlich schon, aber sollte dich, glaube ich, nicht wundern, dass sowas in der Pharma möglich ist.
Ja, also Pharma ist halt, haben wir auch, ich glaube, da kommt es auch wirklich auf Expertise an. Da geht es nicht darum, unbedingt den günstigsten Preis, sondern natürlich die möglichst beste Qualität. Du hast ja auch Zielgruppe, ich mache ein Beispiel. Ärzte sind ja nicht, das ist ja nicht unbeschränkt. In Deutschland gibt es ungefähr 60.000 Allgemeinärzte und natürlich entsprechend auch Fachärzte und dergleichen. Mhm. Da darfst du dir natürlich nicht erlauben, deine schlechte Kampagne oder irgendwie diese Ärzte gegen dich aufzubringen. Ne? Also da musst du
natürlich
auf Qualität setzen. Ne? Also da,
das stimmt. Deswegen. Hat aber auch mehr Regularien. Ich habe mich tatsächlich erst letztens mit jemandem darüber unterhalten,
ja,
wo ich gesagt habe, okay, also in der Pharma steckt mit Abstand das meiste Geld. Da gibt es gar nicht mehr zu holen. Es gibt nichts anderes. Das bedeutet auch, dass du sehr gut Geld verdienen kannst. Und ich bin mir sicher, dass 500x sehr außergewöhnlich war. Und dass in der Pharma auch keine Normalität ist. Aber in der Pharma ist 10x nichts. Und dafür haben die aber andere Regularien und andere Sachen, worauf die halt kommen und diese einhalten müssen. Ne?
Ja.
Okay, die Aussage 10x ist nichts in der Pharma ist auch nicht gut gewesen. Es ist schon was, aber es ist keine, also es wäre keine Normalität, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, wir machen 30x. Zumindest aus meinen Erfahrungen.
Ja, also klar, Pharma ist sicherlich nochmal speziell. Ne? Also ich kenne auch sehr viele Biotech-Startups, auch Firmen, wo ich auch zum Teil auch selber noch investiert bin. Und da ist natürlich auch ein ganz anderer Prozess im Startup-Bereich, auch wie die Finanzierungen gehen und das Ganze.
Auf jeden Fall.
Das ist ein ganz anderer, sag ich mal.
Ist ein anderer Case.
Genau.
Ist aber sehr attraktiv für Investoren, hast du also recht.
Ja, definitiv. Also sehr spannend.
Ja, da wird sehr viel mit Geld um sich geschmissen. Aber das soll ja jetzt heute nicht mehr Thema sein. Jürgen, 1:07.
Oh, jetzt bin ich, habe ich, ich habe
zu viel
sogar geredet. He? Aber du weißt ja, ich komme aus dem Call- oder Contact-Center-Bereich. Also.
Passt schon. Es hat auch gar nicht alles in diese Folge gepasst. Es wäre noch so viel mehr gewesen, wo ich gerne mit dir hätte drüber reden wollen, weil wir haben zum Beispiel die Unternehmensseite abgedeckt, wir haben aber noch nicht so ganz darüber geredet, was habt ihr denn gemacht, um überhaupt Callcenter zu bekommen, was vielleicht ein anderer Weg wäre. Mhm. Das würde aber den Faden sehr überziehen, deswegen dachte ich mir, wir machen jetzt einen Cut und du kommst bestimmt gerne nochmal wieder, das hoffe ich zumindest, um dann auch über andere Themen zu sprechen, dann können wir daraus eine Update-Folge machen in gewisser Zukunft. Deswegen hier schon mal von mir aus Einladung an dich, komm gerne wieder. An der Stelle würde ich mich erstmal bei dir bedanken, sehr, sehr gerne, dass du Teil dieses Podcasts warst. Und falls da draußen jemand ein Callcenter sucht, beziehungsweise ein Contact Center oder ein Customer Service Center, der soll sich unbedingt bei Jürgen melden oder bei Snoops. Ihr findet alle Links zu Jürgen von LinkedIn und Snoops direkt in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde uns sehr helfen und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Jürgen, du hast das letzte Wort, das sage ich immer meinem Gast und sage schon mal bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Nee, vielen lieben Dank auch von meiner Seite, Pascal. Ich fand das Gespräch sehr interessant und vielleicht auch, wie gesagt, an alle Hörer da draußen. wenn es Fragen zum Thema Outsourcing gibt, Contact Center, meldet euch wirklich gerne jederzeit bei uns. Wir beraten euch dann auch dazu. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich hoffe, die Hörer hatten auch eine interessante Unterhaltung.